Dank für das Intro. Also der Name Bond steht tatsächlich nicht in der Bibel, aber es ist doch ganz passend. Nur es gibt einen gewaltigen Unterschied. Der Titus profiliert sich nicht selbst, sondern er wird von Gott profiliert. Und an ihm sieht man, wie ein Mensch in seinem Charakter geformt wird, wenn Gottes Geist wirkt. Das war auch so ein bisschen der Anlass für mich, mal zu schauen, wer ist eigentlich dieser Titus? Der fällt immer so ein bisschen hinten runter und man weiß nicht so recht, wer war der überhaupt. Deswegen soll es in den nächsten Predigten um ihn und seine Aufgaben gehen im Reich Gottes. Titus bedeutet so viel wie der Angesehene, der Ehrwürdige. Und wir werden merken, dass es auch tatsächlich zu seiner Person ganz gut passt. Er steht immer so ein bisschen im Schatten von Timotheus. Der ist ja wesentlich bekannter, aber Titus ist deswegen trotzdem nicht weniger wichtig für Paulus und für den Aufbau der ersten Gemeinden in Europa. Erstaunlicherweise wird Titus trotzdem in der gesamten Apostelgeschichte kein einziges Mal erwähnt. Das ist mir jetzt erst so richtig aufgefallen, als ich mich mit ihm beschäftigt habe. Im Gegensatz zu Timotheus taucht er auch nie als Mitabsender eines Paulusbriefes auf. Und auch in den Grußlisten fehlt er. Wenn aber Paulus allgemein von den Brüdern grüßen lässt, die bei ihm sind, dann gehe ich auch davon aus, dass da ab und zu mal der Titus mit gemeint sein könnte. Im Galaterbrief erfahren wir, dass Titus und Barnabas schon vor der zweiten Missionsreise zu den Begleitern gehört haben, die Paulus zum Apostelkonzil begleitet haben, wo Paulus ja als Heidenapostel bestätigt wurde. Das war ja ein ganz wichtiger Punkt, dass er die volle Rückendeckung der anderen Jünger Jesu hatte. Es scheint so, dass Titus zu den eher unscheinbaren Mitarbeitern von Paulus gehörte. Aber er war ein sehr treuer und zuverlässiger Mann. Einer, der unbedingt nötig war für die sehr schwierige Gründungsphase der ersten Christenheit und einer, auf den sich Paulus auch dann verlassen konnte, wenn er nicht mit ihm zusammen unterwegs war. Das kann man an einigen Äußerungen von Paulus ganz gut ablesen. Man kann daran auch ablesen, wie herzlich die zwei verbunden waren. Und, das wurde schon sehr treffend erwähnt, Titus war ein Mann für die heiklen Geschichten. Ja, also ich denke, oha, ich bin froh, dass ich seine Aufgabe nicht hatte. Titus musste ran, wenn es kompliziert wurde. Und so war er auch in Regionen unterwegs, von denen wir bis auf Korinth, wo es dann auch echt schwierig war, nicht so viel erfahren. Er war zum Beispiel in Illyrien und Dalmatien. Also das ist die Ecke heute so ganz grob Kroatien, Serbien, da in dieser Region war er unterwegs und auch auf Kreta, wo es dann im Titusbrief selbst drum gehen wird. Den möchte ich aber heute jetzt nicht so sehr ins Auge fassen, sondern heute soll es mehr um Passagen aus dem zweiten Korintherbrief gehen, wo er vergleichsweise oft erwähnt wird. Möglicherweise war Titus besonders in der späten Wirkungszeit von Paulus aktiv und vielleicht auch in der Zeit, wo Paulus schon als Gefangener in Rom oder auch vorher in Jerusalem war. Es ist nicht so sicher, man kriegt es nicht so genau raus. Es sind auch manche Spekulationen nicht ganz von der Hand zu weisen, dass Paulus zwischen seinem zuerst ziemlich lockeren Hausarrest in Rom und dann der späteren strengeren Gefangenschaft dort möglicherweise nochmal freigekommen ist und in dieser Zeit auch noch Reisen unternommen hat. Und dass er in dieser Zeit durchaus auch mit Titus unterwegs gewesen sein könnte. Wenn wir in der Apostelgeschichte nur von 3 Missionsreisen hören und dann noch die Reise nach Rom, was ja eigentlich ein Gefangenentransport war, dann heißt das ja nicht, dass es nicht noch andere Reisen gegeben haben kann. Zwischendurch oder eben auch danach. Am Anfang des Titusbriefs macht Paulus eine Andeutung, die zum Beispiel ganz klar auf einen gemeinsamen Aufenthalt von den beiden auf Kreta hinweist. Und sonst erfährt man eigentlich von dieser Reise dorthin nichts. Titus 1, Vers 5, da steht, deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen solltest. Daraus kann man schon ablesen, dass das nicht gewesen sein kann, als sie quasi bei Sturm und Schiffsnot so an Kreta vorbeigeschlittert sind Richtung Rom, als Paulus ein Gefangener auf dem Schiff war, sondern die beiden müssen dort gewesen sein und missionarisch gearbeitet haben. Aber wo wir außer dem Titusbrief wirklich einiges erfahren über Titus, das ist tatsächlich der zweite Korintherbrief. Gleich 8-mal erwähnt Paulus den Titus dort. Und er war da als Vertreter von Paulus oder, wenn man beim Einstieg bleiben will, als Agent unterwegs und in einer wirklich schwierigen Mission, nicht nur in einer, es waren gleich mehrere Baustellen dort, an denen gearbeitet werden musste. Und aus dieser schwierigen Arbeit hat sich auch eine sehr herzliche Beziehung zwischen Titus und den Korinthern entwickelt. Und dem wollen wir heute mal so ein bisschen nachspüren und sehen, was Titus für ein Typ war. Vielleicht sehen wir auch an diesem Titus, dass zum Dienst für die Gemeinde Jesu nicht nur Gaben zur Lehre, zur Mission, zur Evangelisation und zur Diakonie benötigt werden. Bei Titus finden wir nämlich Fähigkeiten und Begabungen, die zur Förderung der Gemeindearbeit genauso wichtig sind. Manchmal vielleicht sogar zunächst mal noch wichtiger, nämlich Brüderlichkeit, Mut zum klärenden Gespräch, diplomatisches Geschick und auch treue Verwaltung anvertrauter Güter und die Bereitschaft, in schwierigen Situationen nicht auszuweichen, sondern sich ihnen zu stellen, bis Lösungen gefunden sind. Titus, der geschätzte Bruder, so könnte man einen Punkt bei ihm nennen. Wie sehr Paulus ihn schätzt, das sehen wir ganz gut an seinen Bemerkungen über ihn, die fast so nebenbei im Korintherbrief stehen, im zweiten. Ja, so ganz beiläufig sagt Paulus zum Beispiel in 2. Korinther 2, Vers 13 etwas über ihn. 2. Korinther 2, Vers 13, aber ich fand keine Ruhe, weil ich meinen Bruder Titus nicht antraf. Also verabschiedete ich mich, er meint hier von den Leuten in Troas, wo er da gerade unterwegs war, also an der Nordwestküste der heutigen Türkei und er wollte rüber nach Makedonien oder Mazedonien. Also verabschiedete ich mich und reiste nach Makedonien, weil er Titus nicht gefunden hat. Ja, das ist seine Begründung. Er hat ihn offensichtlich dort erwartet, sie haben sich vielleicht da auch verabredet und jetzt kam der nicht. Wie sehr man jemanden schätzt, das merkt man daran, wie sehr man sich um jemanden sorgt. Und so geht es Paulus hier mit Titus. Er nennt ihn schlicht seinen Bruder. Das sagt aber viel aus. Die beiden sind nicht wie Herr und Knecht oder wie Chef und Angestellter oder wie Apostel und Gehilfe, sondern sie sind gleichwertige Brüder im Glauben an Jesus. Und da verstehen sie sich beide als Gehilfen Jesu am Bau seiner weltweiten Gemeinde. Deshalb sieht sich Paulus auch sonst nie als der große Apostel und seine Schüler, Mitarbeiter und Begleiter, die sieht er nicht als weniger bedeutsam an, sondern er ist einer unter Glaubensgeschwistern. Auch das zeigt mir, nicht nur bei Titus, sondern auch bei Paulus, was der Heilige Geist bewirkt, nämlich kein Hochmut und kein Geltungsbedürfnis, sondern Bescheidenheit und das Bewusstsein, dass man ein Baustein ist im Reich Gottes. Wo jeder den anderen braucht, wo man sich füreinander entsprechend seiner Begabungen einsetzt und auch wo einer dem anderen Lasten abnimmt, wenn es drauf ankommt. Und gerade das ist eine Eigenschaft, die Titus hat. Er nimmt Paulus schwere Lasten ab, schwierige Aufgaben. Und so dürfen wir uns auch in unserer Gemeinde hier sehen, in Winterbach, egal welche unterschiedlichen Begabungen wir haben oder auch welche unterschiedlichen Kräfte uns zur Verfügung stehen. Wir sind wertvoll. Wir sind wertvoll für Jesus. Egal, ob jung oder alt, egal, ob Mann oder Frau, egal, ob wir handwerklich begabt sind oder vielleicht eher gebildet, besonders gebildet im theoretischen Bereich, egal ob wir eine solche oder eine andere Geschichte mit Jesus haben, wie wir zum Beispiel zu ihm gefunden haben, das spielt letztlich nicht die große Rolle, sondern dass wir alle miteinander eine Gemeinde sein sollen. Und was dabei zählt, ist, dass er der Herr ist und nicht irgendwie einer von uns oder eine Gruppe von uns. Er ist der Herr und wir sollen als Geschwister im Glauben miteinander zu Gottes Ehre leben und dürfen an seinem Reich mitwirken. Dass wir das können, das liegt an ihm, das liegt an dem Heiligen Geist, den er uns gibt und mit dem er uns auch die Gaben so zuteilt, wie er es will. Wir dürfen uns die erbitten, aber letztlich entscheidet er als Bauleiter darüber, wer von uns welche Begabungen hat und auch welche Kräfte. Es tut ab und zu gut, wenn wir uns bewusst machen, dass jedes Glied in der Gemeinde Jesu vor allem ein besonderer Schatz für ihn selbst ist, weil er hat uns alle mit seinem Blut erkauft. Wenn du Jesus gehörst, bist du also ein wertvolles Gotteskind und wir sind für ihn und füreinander wertvolle Geschwister. Man spürt Paulus an vielen Stellen in seinen Briefen ab, dass er das allen Gemeinden und auch seinen engsten Mitarbeitern immer wieder vermittelt. Und da ist auch Titus keine Ausnahme. Deswegen gefällt es mir, wie er über seine Mitarbeiter schreibt. Das ist eigentlich durchweg positiv. Und selbst wenn er Grund zur Kritik hat, dann macht er das sehr feinfühlig. Und man sieht dabei trotzdem seine große Wertschätzung. Wie sehr ihm Titus am Herzen liegt, das erkennt man, wie sehr er sich um ihn sorgt, als er ihn da in Troas nicht findet. Und ich weiß nicht, was passiert ist, aber dem Titus muss irgendwas dazwischen gekommen sein und Paulus wird schließlich unruhig. Ihr kennt das bestimmt. Ihr erwartet sehnsüchtig jemanden, so haben wir es letztlich auch mit unserer Tochter erlebt. Wir dachten, sie kommt und dann kam sie nicht. Ja, und dann vergeht eine Stunde, dann vergehen zwei Stunden, per Handy erreichst du sie nicht. Und dann fängst du auf einmal an, dir Gedanken zu machen. Ja, mir geht es dann so wie Paulus, der sagt, er hatte keine Ruhe. Oder noch schöner ausgedrückt, eigentlich im wörtlichen Sinne, er hatte keine Ruhe in seinem Geist. Du wirst unruhig, du kannst gar nichts dagegen machen. Ich werde ja schon nervös, wenn es sich bloß um Stunden handelt, in denen ich keine klärende Nachricht bekomme. Das kann sogar noch schneller kommen, dieses Unruhegefühl, wenn du nämlich Kinder hast, die du im Urlaub am Strand plötzlich nicht mehr wiederfindest. Ja. Kleine Kinder, wenn die weg sind, da geht es nicht um Stunden, du sagst, oh, zwei Stunden, so langsam mache ich mir mal Gedanken, ja, sondern da springst du sofort auf und rennst los und guckst, hat jemand die gesehen, wo sind sie, was ist los, hoffentlich nicht im Wasser. Ja, diese Gedanken hat auch Paulus, was ist mit seinem Mitarbeiter Titus? Er taucht nicht auf. Und Gefahren gab es ja da reichlich auf diesen schwierigen Reisen im Mittelmeerraum. Es waren nicht unbedingt hochseetüchtige Schiffe, es gab unbekannte Untiefen, es gab noch viele Probleme, was rechtzeitige Warnungen vor Unwettern anging. Es gab Raubüberfälle und auch an Land, es gab immer wieder Orientierungsprobleme, Probleme und Schikanen und Willkür bei Grenzkontrollen. Es gab sogar die reale Gefahr von Angriffen wilder Tiere auf einsameren Wegabschnitten an Land. Kurz, Paulus machte sich Sorgen um seinen geschätzten Glaubensbruder Titus, als der nicht wie verabredet oder wie erwartet erscheint. Und dann hält er die Ungewissheit nicht mehr aus und macht sich allein an die Überfahrt nach Mazedonien in der Hoffnung, irgendwo in einer Stadt am anderen Ufer auf seinen Titus zu treffen. Immerhin 200 Kilometer entfernt von dem Ort, wo sie sich eigentlich treffen wollten. Im zweiten Korintherbrief reißt Paulus diese Sorge um Titus nur kurz an, um dann mehrere Kapitel lang, so fünf etwa, über seine Bedeutung beziehungsweise über die Bedeutung des Apostelamtes zu sprechen und auch die Bedeutung des Evangeliums für die Gemeinde. Und es folgt dann auch die Erklärung, wie sehr er mit seinem Herzen und das Herz seiner Mitarbeiter mit den Korinthern verbunden ist und für sie schlägt, bevor er dann wieder, erst in Kapitel 7, wieder auf das Wiedersehen mit Titus zurückkommt. 2. Korinther 7, Vers 6, ich würde es mal so überschreiben, Titus, der Tröster. 2. Korinther 7, Vers 6, aber Gott, der die Geringen tröstet, der tröstete uns durch die Ankunft des Titus. So ein kleiner Satz, den man aber nachvollziehen kann, wenn man weiß, wie es ist, wenn man jemanden sehnlichst erwartet und ihn dann endlich trifft. Was für eine Erleichterung für Paulus. Schließlich hat er ihn tatsächlich drüben in Mazedonien wieder getroffen. Und wie leicht hätten sie sich dort verfehlen können, wo es ja keine Absprachemöglichkeiten gab wie heute. Ja, so nach dem Motto, ich schicke mal kurz eine WhatsApp und sage, okay, ich bin nicht in Troas, aber schon in, was weiß ich, Philippi. Das ging ja alles nicht. Und deswegen musste Paulus auch vertrauen, dass Gott die beiden wieder zusammenführt. An einem ihm unbekannten Ort und genau das passiert. Und deswegen sieht Paulus in diesem Wiedersehen Gottes Wirken. Das Treffen mit Titus wird ihm zum persönlichen Trost Gottes. Denn erstens hat sich mit diesem Wiedersehen seine Sorge in Luft aufgelöst, dass dem Titus irgendwas passiert sein könnte. Und außerdem löst sich auch eine weitere Sorge bei Paulus auf, die er sich um die Gemeinde in Korinth gemacht hat, aus der Titus Gutes berichten kann. Weil es gab dort eine Riesengefahr, dass sich die Korinther inzwischen gegen Paulus gestellt haben könnten und noch schlimmer, dass sie sogar verführt durch falsche Lehren und eine falsche Ethik ganz vom Glauben abgekommen sein könnten. Das war die große Sorge von Paulus und deswegen hatte er Titus schon vorher dorthin geschickt, um einen Brief zu überbringen, der die Korinther zurechtweisen sollte und auch zurechtbringen sollte. Und dabei war Titus der treue Helfer in schwerer oder heikler Mission. Um das zu verhindern, dass die Korinther in die falsche Spur abbiegen, hatte er nach dem ersten noch einen weiteren Brief geschrieben. Nach dem ersten Korintherbrief gab es den sogenannten Tränenbrief, den haben wir nicht in der Bibel überliefert. Und unser zweiter Korintherbrief ist dann der dritte oder eigentlich sogar der vierte Brief. Ja. Also von vier Briefen von Paulus sind nur zwei erhalten und von den anderen erfahren wir zwischen den Zeilen. Und mit diesem Tränenbrief hatte Titus die extrem schwere Aufgabe, diesen strengen Brief von Paulus nicht nur zu überbringen, sondern auch zu vermitteln und zu erklären, was Paulus damit meint, weil da gab es mit Sicherheit Rückfragen. Und es war etwas komplett schiefgelaufen in Korinth. Wir erfahren das nicht so genau im Detail, aber es muss auch mit moralischen Verfehlungen zu tun haben. Es muss auch mit falscher Lehre über Jesus zu tun haben. Und Paulus schildert den Korinthern, wie schwer ihm dieser harte, aber nötige Brief gefallen ist. Das schildert er ihnen dann nochmal im zweiten Korintherbrief. Und er sagt ihnen auch was über seine Gefühlslage, dass er die ganze Zeit eigentlich unruhig ist, weil seine geliebten Geschwister, wo er ja öfter war in Korinth, dass es ihnen geistlich nicht gut ging. Das macht auch ihm zu schaffen, egal wie weit er von ihnen entfernt ist. Und dann schlägt glücklicherweise diese große Sorge in Freude um, als Titus zu ihm kommt und über die positive Reaktion auf diesen kritischen Brief in Korinth berichtet. Und jetzt will Paulus noch einen weiteren Brief, unseren zweiten Korintherbrief, schreiben und nochmal bestätigen, wie wichtig diese erste Mission war und wie wichtig auch die Rolle von Titus war, der maßgeblich daran beteiligt war, dass das gestörte Verhältnis zwischen Paulus und der Gemeinde wieder in Ordnung kam. Und dann schreibt Paulus im 2. Korinther seine Freude darüber ja nieder, dass die Korinther Titus und den überbrachten Tränenbrief ernst genommen haben und dass sie falsche Querulanten in ihre Schranken verwiesen haben. Die Konsequenzen, die sie gezogen haben aus diesem Tränenbrief und aus dem ersten Besuch von Titus, schildert Paulus dann so in Kapitel 7, Vers 11, 2. Korinther 7, Vers 11. Seht nur, welchen Einsatz diese gottgewollte Traurigkeit bei euch ausgelöst hat. Ihr nehmt mich in Schutz oder ihr nehmt mich wieder in Schutz, wohl gegen falsche Anschuldigungen. Ihr nehmt mich in Schutz und seid empört über das, was geschehen ist. Ihr behandelt mich mit Respekt und sehnt euch nach meiner Anwesenheit. Ihr setzt euch für mich ein und habt den Schuldigen bestraft. Und damit kann man sagen, dass Titus im Auftrag von Paulus eine sowohl menschliche als auch diplomatisch sehr schwierige Vermittlungsaufgabe erfolgreich ausgeführt hat. Wie schwer dieser Auftrag Titus selbst gefallen sein mag, das sieht man an seiner eigenen Erleichterung und an seiner Freude über das Ergebnis, die er dann auch dem Paulus mitteilt und auf die sich Paulus dann im 2. Korintherbrief auch nochmal bezieht. Und außerdem war gerade durch diese schwierige Verhandlung in Korinth ein besonders herzliches Verhältnis entstanden zwischen dem Titus und der Gemeinde. Das ist doch schön. Wir erwarten oft, wenn es kritisch ist und es schwierige, harte Aussprachen gibt, dass man dann vielleicht noch zerstrittener auseinandergeht. Hier sieht man, dass der Heilige Geist wirkt, weil er trotz einer nötigen, heftigen Auseinandersetzung dazu führt, dass Liebe zwischen den beiden Parteien entsteht. Dass herzliche Zugewandtheit das Ergebnis ist und dass nicht nur die Sachfragen geklärt sind. Und dass die Korinther sich diese Kritik gefallen lassen, das zeigt ihre innere Größe. Sie haben damit nicht nur bestätigt, was Paulus sich von ihnen vorher schon erhofft hatte. Ja, er hat nämlich ein bisschen viel geschwärmt von den Korinthern vorher. Und hinterher hat er sich dann auf die Lippen gebissen und gedacht, oh, hätte ich mal nicht so viel erzählt, wer weiß, wie die reagieren auf meinen Brief. Aber er sieht sich jetzt bestätigt, als Titus erzählt, wie gut die Sache ausgegangen ist. Und das bestätigt auch den Titus als Mitarbeiter. Es bestätigt ihn und es ermutigt ihn, es ermutigt alle. Paulus schreibt in 2. Korinther 7, Vers 13 bis 16, darum haben wir wieder neuen Mut gefasst. Wir haben uns sehr über diese Ermutigung gefreut, wie froh Titus geworden ist. Ihr habt euch ihm gegenüber so verhalten, dass er innerlich zur Ruhe gekommen ist. Denn ich hatte ihm ja gesagt, wie stolz ich auf euch bin. Ihr habt mich nicht enttäuscht, im Gegenteil. Ich habe euch ja immer wieder die Wahrheit gesagt. So hat sich mein Stolz als berechtigt erwiesen, den ich vor Titus gezeigt habe. Die Basisbibelübersetzung ist hier ein bisschen schwierig, also das Wort Stolz gefällt mir an der Stelle nicht so sehr. Aber er meint damit, dass er wirklich glaubt, dass die Korinther das hinkriegen. Mit der Hilfe von Gottes Geist und so war es dann auch. Seine Zuneigung, also die Zuneigung von Titus zu euch, ist besonders herzlich, weil er sich auch an euren Gehorsam erinnert. Ihr habt ihn ja mit Furcht und Zittern aufgenommen. Ich bin jedenfalls froh, dass ich mich in jeder Hinsicht auf euch verlassen kann. Also damit stellt dann Paulus auch ein großes Lob und Zeugnis den Korinthern aus. Titus der Treue. Es kommt noch ein Punkt. Titus der Treue auch in Geldangelegenheiten. Weil nach diesem ersten schwierigen Auftrag mit diesem Tränenbrief vertraut Paulus dem Titus dann gleich den nächsten Brief für Korinth an. Einen, der damals auch nicht ganz ungefährlich war, also beziehungsweise einen Auftrag, den er da bekommt, mit diesem Brief zusammen. Er soll nämlich eine schon begonnene Sammelaktion zu Ende bringen. Er soll das voranbringen und anschließend eine erhebliche Summe an Spendengeldern verwahren. Und weil es Titus zum persönlichen Anliegen geworden war, sich für die Korinther einzusetzen, soll er diese Aufgabe und will er auch diese weitere schwierige Aufgabe eines Finanzverwalters in einer groß angelegten Spendenaktion übernehmen. Wer von euch schon mal in irgendeiner Form für viel Geld verantwortlich war und ist. Und wer für die Finanzen unserer Gemeinde zuständig ist oder war oder um Spenden werben und Spenden verwalten muss, der weiß, was für eine Last der Verantwortung und was für eine Erwartung an Sorgfalt in der Buchhandlung man sich damit aufbürdet. Das ist auch eine Last, die oft nicht so gesehen wird. Und ich danke mal ausdrücklich an der Stelle allen Buchhaltern und allen Menschen, die mit Finanzen zu tun haben, für diese Last, die sie damit auch tragen. Paulus wieder in 2. Korinther 8, Vers 6. Deshalb haben wir Titus gebeten, sich auch bei euch um eine solche Hilfe, also in Form einer Spende, zu kümmern. Er hat ja schon damit begonnen und soll es jetzt zum Abschluss bringen. Und dann ein paar Verse später in Vers 16. Dank sei Gott, er hat Titus die gleiche Einsatzfreude für euch ins Herz gelegt. Natürlich kam er unserer Bitte nach, aber bei seiner Einsatzfreude wäre er auch aus eigenem Antrieb zu euch gereist. Also Titus war das ein Herzensanliegen, jetzt auch diese Spendenaktion noch durchzuführen. Wieder eine eigentlich unangenehme, schwierige Aufgabe, weil Titus muss die Korinther nun im Auftrag von Paulus daran erinnern, dass sie eine schon mal gemachte Zusage noch nicht eingelöst haben. Eine Spendenzusage für die Jerusalemer Gemeinde wahrscheinlich, die sie selbst gemacht hatten. Und da war zwar mal ein Anfang gemacht worden, aber die Sammlung ist ins Stocken geraten, wahrscheinlich wegen dieser Querelen, die es da gab, und dem Misstrauen gegenüber Paulus haben sie diese Spendenaktion abgebrochen, und es musste erstmal die Beziehung zwischen ihnen bereinigt werden, was ja jetzt geschehen ist. Aber die Gemeinde in Jerusalem, die brauchte dringend die Unterstützung. Auch die Unterstützung der offensichtlich im Vergleich zu den Jerusalemer sehr wohlhabenden korinthischen Christen. Weil in Jerusalem waren die Christen inzwischen in große Bedrängnis geraten und auch in schwere Geldnot. Und da verlässt sich Paulus auch in dieser Sache ganz auf Titus' Geschick. Er muss da ein sehr treuer Verwalter und ehrlicher Mann gewesen sein, von dem Paulus auch wusste, dass er ein Herz für die Korinther hat. Und dem vertraut Paulus voll und ganz. Und das schreibt er mit diesem Brief auch, den Titus dann wieder überbringt, damit auch die Korinther Titus voll und ganz auch in dieser Angelegenheit vertrauen. Titus wird das eingesammelte Geld an sich nehmen, bis es dann später von Paulus abgeholt werden soll. Und Titus wird dafür einstehen müssen, dass bei ihm alles korrekt zugeht und dass nichts in privaten Taschen verschwindet. Was nicht nur heute in irgendwelchen korrupten Ländern das Problem ist, sondern das ist für uns alle eine Versuchung. Ja, mal eben schnell was abzuzweigen, wo man denkt, ach ja, komm, das ist sowieso schon abgerechnet. Ja. Also nein, hier ist ein sehr korrekter Mensch, dieser Titus, auf den es Verlass auch in Spendenangelegenheiten. Also, 2. Korinther 8, Vers 23, schreibt Paulus, es sei nun Titus, der mein Gefährte und mein Mitarbeiter unter euch ist, oder es seien unsere Brüder, die Abgesandte der Gemeinden sind, und eine Ehre Christi. Er bringt den Beweis eurer Liebe, also nämlich die von euch angekündigte Geldsammlung, dass sie die nun auch durchführen. So formuliert das Paulus. Ja, er bringt den Beweis eurer Liebe. Spende ist ein Liebesbeweis. Ein Beweis dafür, dass man nicht nur an sich selbst denkt, sondern an die anderen Christen, denen es schlechter geht. In diesem Fall die Jerusalemer. Schließlich noch, Titus und Paulus sind eines Geistes Kind. Ich lese aus 2. Korinther 12, Vers 18, also gegen Ende des Briefes. Ich habe Titus zugeredet und den Bruder mit ihm gesandt. Also er war jetzt noch mit jemand anders unterwegs, genau genommen mit zwei anderen. Ich habe Titus zugeredet und den Bruder mit ihm gesandt. Hat euch etwa Titus übervorteilt? Sind wir nicht in demselben Geist gewandelt? Sind wir nicht in denselben Fußstapfen gegangen? Paulus erinnert hier nochmal dran, dass sie beide in ein und demselben Geist wirken und auch in diesem Geist Gottes letztlich ihren Auftrag erfüllen wollen. Und dieser Geist Gottes hat was gegen die Übervorteilung anderer. Also bewirkt der Heilige Geist auch in finanziellen Angelegenheiten einen sauberen, ordentlichen und fairen Umgang mit Geld. Im Galaterbrief nennt Paulus den Geist Gottes einen Geist, der Keuschheit als Frucht hervorbringt. Das heißt Mäßigung und Selbstbeherrschung, vom ursprünglichen Wortsinn her nicht nur auf den sexuellen Bereich bezogen, sondern generell. So wurde damals Keuschheit allgemein im Sinne von rücksichtsvoll, ehrlich und ehrenhaft verstanden. Und dazu gehört auch die Mäßigung des eigenen Strebens nach Geld und Besitz. Genauso war Titus eingestellt, weshalb ihm Paulus getrost die Verwahrung von so einer großen Spendensumme anvertraut hat. Titus war, kurz gesagt, der ideale Verwalter. Ein uneigennütziger Mensch, und solche Leute braucht jede Gemeinde. Er war einer, der nicht nur diplomatisches Geschick beweisen konnte, sondern der in allen Angelegenheiten treu, besonnen und ordentlich mit den ihm anvertrauten Dingen umging. Das galt natürlich auch für die heiklen Briefe, die er für Paulus überbringen musste. So ja auch jetzt hier diesen nächsten Brief, den 2. Korintherbrief. Ermutigt durch das, was Titus mit dem Tränenbrief bewirken konnte, schreibt er diesen Brief. Und auch da drin legt Paulus seine Gefühle sehr offen. Ja, also ich habe den 2. Korintherbrief immer nicht so sehr gemocht, weil ich dachte, boah, da geht es echt zur Sache. Ja, also das muss ja echt eine schlimme Gemeinde sein. Und da gibt es so viele schwierige Punkte, die Paulus anspricht, dass man denkt, boah, also das ist ja schon, das ist nicht so wirklich der herzliche Brief. Aber genau doch, weil Paulus den Mut hat, weil er seine Korinther liebt und kennt, dass er den Mut hat, Probleme offen anzusprechen und nicht unter den Tisch zu kehren. Weil er die gute Erfahrung gemacht hat, dass es sich lohnt, wenn Dinge wirklich bereinigt werden. Und wenn man nicht nur sagt, Schwamm drüber, reden wir nicht mehr davon. Nein, er spricht die Dinge an, völlig offen, nennt er seine Gefühle und auch seine Sorgen, die er sich um die Korinther macht. Und seine gute Absicht mit dieser Kritik, die auch im 2. Korintherbrief wieder nötig ist, weil noch ein paar Dinge fehlen an Klärung, fasst er das so zusammen. Wahrscheinlich denkt ihr schon die ganze Zeit, dass wir, also er und Titus, uns nur vor euch rechtfertigen wollen. Aber als Menschen, die zu Christus gehören, legen wir vor Gott Rechenschaft ab. Meine Lieben, dies alles dient dazu, euch als Gemeinde aufzubauen. Das ist das Ziel, das ist die Mission. Und das hat auch Titus ganz offensichtlich sehr gut rübergebracht, dass die Korinther gemerkt haben, es geht Paulus darum, dass es uns als Gemeinde gut geht. Und deswegen haben sie auch die Kritik angenommen. Titus war der rechte Vermittler, der Mann für heikle Angelegenheiten. Ein absolut zuverlässiger, treuer Bruder und Mitarbeiter, auf den man zählen konnte. Ich persönlich kann von ihm lernen, in Konflikten ausgleichend mitzuwirken, als Bruder unter Geschwistern. Das will ich von ihm lernen. Klappt nicht immer, aber das ist schon bei ihm ein Punkt, den man sich abschauen kann. Von ihm kann ich lernen, schwierigen Aufgaben und Gesprächen nicht auszuweichen, sondern treu und beharrlich um Klärung bemüht zu bleiben. Von ihm kann ich auch lernen, wie tröstlich und ermutigend es ist, wenn man miteinander auf einen guten Weg zurückfindet, anstatt dass man sich trennt und jeder seine eigenen Wege geht. Von ihm kann ich lernen, treu und sorgsam mit dem umzugehen, was mir anvertraut ist. Seien es jetzt materielle Dinge, wie vielleicht auch Geld, seien es aber auch Menschen mit ihren Herzensanliegen oder seien es wichtige Informationen, die dem Frieden und der Versöhnung untereinander dienen können. Amen. Ich möchte noch beten.